So, herzlich geschätztes Publikum, ich gebe euch hier meinen Willkommensgruß, entsende euch meine Grußbotschaft durch den Äther der Podcastwellen, die sich da radial ausbreiten um das Zentrum der Podcastwelt, die dieser Standort hier darstellt, dieser geistig-politische Standort. Mit diesen Worten könnt ihr hier mal ganz schön ankommen im Tischlein Deck dich Podcast Nummer 94. Ich bin Simon an meinem Platz, an meinen Produktionsmitteln. Ja, das lesen wir gleich noch nach, bitte. Ich habe so viel vorzulesen, beziehungsweise auch so wenig. Denn heute habe ich mal gedacht, gehe ich systematisch ran, vereinheitliche hier alles, mache mich hier sauber Punkte, die ich abarbeiten kann. Aber ja, da hat sich herausgestellt, da gibt es viele Punkte, aber ich weiß nicht, wie sind die ineinander zu flechten, zu priorisieren, was will ich eigentlich vorlesen. Heute habe ich deshalb eigentlich auch genauso keinen Plan, wie sonst auch nicht. Aber heute schreite ich dennoch zur Tat. Letzte Woche also war das Kintopel mit 5 Folgen an 5 aufeinanderfolgenden Tagen. Heute aber ist jetzt schon die nächste Woche und diese Woche war bisher noch podcastlos. Daher muss dieser also umso besser werden, umso heller strahlen und höher klingen. Hier habe ich mir schon eine kurze Einleitung vor aufgeschrieben. Die lese ich kurz vor. Ja, liebe Leute, ich bin ganz Feuer und Flamme. Legen wir los. Reisen wir in die entlegensten und unbedachtesten Gefilde der Welt. Konstruieren wir die Welt, die möglich ist und also konstruiert werden muss. Ich bin nicht mehr ich selbst, sondern ich bin die Masse, die sich bewegt und aufschaukelt. Heutige Themen: Robert Pfaller, das Grelle im Sex, Beleuchtung, Bertolt Brecht, die Tabakraucher segeln ab nach Tahiti. Warum nur langweilt mich der Gedanke an Pfallers Schriften immerzu, aber wenn ich ihn lese, fesselt er mich wie sonst keiner? Gut, diese Frage hatte ich hier noch als Notiz ans Ende geschrieben. Warum ist es so schwierig, eine Folge zu konzipieren mit Pfaller? Aber dann, wenn man es liest, wird einem ja doch klar, welche Genialität da drin steckt. Also, wenn ich das hier aufgeschrieben habe, dann fangen wir damit an, mit Pfaller am besten. Jetzt nur noch kurz, kann ich vielleicht noch ein paar blumige Worte sagen. Also, liebe Leute, schnallt euch an und ich will euch auch auffordern, da euren eigenen Mut zusammenzunehmen, um mir zu folgen auf diese Gipfelwanderung. Denn das Ziel ergibt sich doch von selbst, für den der sehen kann und den Gipfel da außer. Gut, jetzt ist mein Mikrofon ausgefallen, der Bildschirm war kurz schwarz, alles war weg. Jetzt bin ich aber wieder da und kann hier weiterreden. Meine Güte, diese Technik, also der Imperialismus kriegt heutzutage nichts mehr produziert. Es steht uns vor Augen, dass sein Ende kurz bevorsteht, dass sein Ende wirklich unumgänglich ist. Und ja, alles fällt auseinander hier. Aber solange das Podcast-Mikrofon noch hält, sende ich hier weiter. Genau, ich wollte noch meine Rede halten mit den blumigen Worten. Also, liebe Hörer, auch ihr könnt den Gipfel erklimmen. Auch euch steht das Ziel doch vor Augen. Auch ihr braucht ja nichts anderes als die Augen zum Sehen, den Gipfel. Oder um zu hören, wie die Vöglein da zwitschern am Morgen. Das reicht dann ja schon, um sich voll Schwung zu erheben. Da dachte ich gerade nur dran, wie schwer fällt es mir immer wieder, mich morgens zu erheben aus dem Bett. Oder auch jetzt gerade, bevor ich hier an den Schreibtisch gegangen bin, lag ich auf dem Sofa. Und es fiel mir schwer, bis ich an meinen Podcast dachte und was es da für lustige Stellen gab. Und das ist dieses Problem des Humors. Wie kann man humorvoll sein? Ist es eigentlich meine Berufung, hier nur Comedian zu sein? Das fände ich eigentlich ja am unterhaltsamsten. Aber was ist schon dieser Humor? Wie Cortázar schreibt, was anderes als der La Comicidad, die Komödiantie ist was anderes als der Humor, der noch drüber steht und literarisch bedeutsam ist. Jetzt mache ich mal kurz zu hier das Fenster. Ja, also ich bin heute so, dass ich nicht wirklich bei mir bin, dass ich zwar in guter Stimmung, aber nicht wirklich Herr meiner Sinne und meiner selbst bin. Lesen wir hier rein in Oberpfahler. Er schreibt also dieses Buch, wofür es sich zu leben lohnt. Da gibt er erstmal eine Einleitung, einen einleitenden Abschnitt mit zwei Unterkapiteln, wo er schreibt, ja, was ist eigentlich das, wofür es sich zu leben lohnt? Und ein zweiter Teil, was uns das vergessen lässt. Wie sind die heutigen Herrschaftsverhältnisse? Warum indoktrinieren uns die Herrschenden so, dass sie uns das vergessen lassen wollen, dass es eigentlich noch was gibt, wofür es sich zu leben lohnt, dass man eigentlich noch gern leben könnte? Und dann denkt man sich vielleicht, wie ich manchmal, es gibt doch gar nichts, lieber bleibe ich im Bett liegen. Das ist die heutige Situation. Aber wie kommt das zustande, dass die einfachsten Freuden und Genüsse, wie hier auf dem Coverbild, sich ein paar Trauben zu pflücken, heute so unzugänglich sind? Man sich heute schon schämen würde für so einen einfachen Genuss. Genau, und deshalb lese ich das hier auf Seite 29, wofür es sich zu leben lohnt. In einer neoliberalen Gesellschaft, in der alles, wofür es sich zu leben lohnt, zum Objekt aggressiver Aneignungsversuche durch exklusive Minderheiten wird, sind naheliegenderweise auch die kollektiven Genussressourcen Objekte solcher asozialer Begierde. Es wäre aber wohl unmöglich, sie der breiten Mehrheit einfach gewaltsam zu entreißen. Wie die meisten übrigen Beraubungen muss auch diese listig bewerkstelligt werden. Das heißt, so, dass die Beraubten ihre Beraubung nicht als solche, sondern vielmehr sogar als ihre Befreiung wahrnehmen. Dann sind sie nicht nur bereit, sie hinzunehmen, sondern setzen sich sogar noch aktiv für sie ein. An diesem Punkt werden die rechten Oberschichtsinteressen der Privatisierung gestützt von scheinbar linken oder wenigstens sich selbst als emanzipatorisch begreifenden mittelständischen Ideologien. Diese Allianz ist bezeichnend für fast alle Erscheinungsformen neoliberaler Ökonomie. Alle diese elitären materialistischen Inbesitznahmen gesellschaftlicher Bestände sind zu ihrer Durchsetzung angewiesen auf die Beihilfe einer vermeintlich auf Gerechtigkeit ausgerichteten idealistischen postmodernen Ideologie. Eine Form solcher List besteht nun darin, die Gebote des Feierns nicht als Lustressourcen, sondern vielmehr als heteronome Zumutung zu charakterisieren. Heteronom hat also so viel wie fremdbestimmt, es kommt von außen, es ist uns von außen aufgebürdet. Die Individuen würden sich, wenn sie sich solchen Imperativen anvertrauten, doch nur von ihrem Eigensten entfernen. Sie rezipierten dann zum Beispiel nicht die Kunst ihrer identitären Gemeinschaft, sondern eine fremdere, gesellschaftlich anerkannte, von der vorherrschenden Gruppe geprägte. Sie wären in solchen Momenten nicht authentisch, sondern spielten eine nicht von ihnen selbst gewählte Rolle, zur Freude und zum Nutzen für jemand anderen. Zum Beispiel machten sich die Frauen nur für die Männer schön oder die jungen Leute benehmen sich nur für die Älteren manierlich etc. Sie alle folgten da nicht ihren eigenen spontanen Impulsen, sondern vielmehr einem fremden Befehl zu angepasstem Benehmen. Mit dem postmodernen Hip-Hop-Refrain Be Yourself bringt die neoliberale Interessenslage die zu beraubenden Individuen dazu, alles Ich-Fremde an sich selbst abzulehnen und ihre Lustressourcen abzustoßen. Ja, sehr schön. Die Frauen machen sich ja nicht nur für die Männer schön, vielleicht einfach auch, weil sie selber gefällt. Natürlich sollte man darauf hinarbeiten, auf eine feminisierte Gesellschaft, feministische Gesellschaft, wo es dann wirklich nicht mehr diese materiellen Abhängigkeiten der Frauen von den Männern gibt und es dann klar ist, wenn die Frau sich schön macht, dann macht sie das, weil sie das halt jetzt so will. Und wenn nicht, dann ist auch egal. Dann läuft es halt so rum, wie ich meistens mich nicht viel hübsch mache morgens nach dem Aufstehen, dann wenn überhaupt kurz das Gesicht wasche, wenn überhaupt. Ja, und so ist es dann also auch in einer feminisierten Gesellschaft. Kann die Frau dann auch so zu einem Bewerbungsgespräch gehen und da geht es dann nicht mehr darum, da liegt dann nicht mehr diese implizite Norm darunter, dass das Aussehen für die Frau auch so eine Art Kapital ist, dem sie sich hier noch einen Vorteil verschaffen kann und das so erwartet wird, zum Beispiel im beruflichen Umfeld. Aber Faller, was Faller hier ja kritisiert, ist diese Sichtweise ja, was von außen kommt, muss schlecht sein. Das fordert uns auf, zu feiern, zu genießen. Aber angeblich machen wir das dann nur für jemand anderen. So wie es ja richtig ist mit dem Arbeiten, da arbeiten wir für den Kapitalisten, für den, denen die Produktionsmittel gehören. Aber hier ist es eben diffizil, das nachzuvollziehen. Wie ist es denn auf der gesellschaftlich-kulturellen Ebene mit den Lustressourcen? Wie können die vergemeinschaftlicht werden, so wie die Kommunisten im 20. Jahrhundert die materiellen Produktionsressourcen, die industriellen Produktionsgüter vergemeinschaftlichten? Aber wie könnte man das mit den Lustressourcen machen? Faller zeigte zumindest mal auf, wie sie gegenwärtig privatisiert und der Allgemeinheit entrissen und einer elitären Elite von ihr angeeignet werden. Zweites Unterkapitel. Wer immer ihnen das Lustprinzip in der Kultur nahebringt und sie damit zu geteilter Lust einlädt, wird von ihnen nun fälschlich als despotischer, obszöner Urvater wahrgenommen, der völlig eigennützig und auf ihre Kosten genieße. Jeder Universitätslehrer, der ihnen von Weltliteratur erzählt, wird als Agent einer überkommenen, eurozentrischen, weißen, heterosexuellen Matrix perhorisiert. Perhorisiert. Ein wunderbares Wort, was auch bei Hegel vorkommt, nämlich das wird da so schlecht gemacht, weil es etwas Schlechtes vorgestellt. Perhorisiert, horrifiziert praktisch, zum absoluten Horror aufgebauscht. Wenn ich mich da jetzt nicht irre, ja, klingt ja schon so perhorisiert. Jede Raucherin, die ihnen durch elegantes Benehmen angenehm und indem sie ihnen vielleicht eine Zigarette anbietet, großzügig sein möchte, erscheint ihnen als gewalttätige Imperialistin eines obszönen Genießens, die ihre private Obsession in der Öffentlichkeit ausbreitet und damit nicht allein die Gesundheit der anderen bedroht, sondern auch deren seelische Reinheit und Lustautonomie, das heißt deren narzisstische Integrität. Mit anderen Worten, sie scheint diejenige zu sein, die nun fallisch und urvaterhaft ihnen ihr ansonsten als problemlos möglich imaginiertes Genießen unterbindet. Der gesellige Altruismus mutet als rücksichtsloser Egoismus an, die weltläufige Überwindung von Intimität als Vergewaltigung durch fremde Intimität. Gerade das Angebot von Zivilisiertheit erscheint als ultimative brutale Barbarei. Also diese Rauchen. Vom Rauchen war ja schon öfters die Rede bei Pfahler. Hier ist es sehr gut beschrieben. Durch ihren Akt des Rauchens gefährdet sie nicht nur die physische Gesundheit von uns anderen, sondern vor allem die psychische Integrität. Dass wir so lustautonom sind und sagen, wir lassen uns jetzt ja nicht sagen von einem anderen, was wir zu genießen haben. Der will uns eine Zigarette anbieten, der will uns nur auch damit reinziehen, uns das aufdrücken, genau so nach seinen Vorgaben zu genießen. Aber heute will man sich selbst sein. Myself. Und sagt sich, nee, ich muss mir das selber raussuchen, was ich genieße, und das kann nicht sowas sein. Das ist eine Imperialistin, weil sie zur Zigarette greift und dadurch dieses Symbol setzt. Ihr Genusssymbol ist jetzt hier ausgebreitet, zugänglich für alle, die da zuschauen in der Öffentlichkeit. Aber eigentlich, sagt Faller, ist es doch ein Angebot der Zivilisiertheit zu sagen, ja, man raucht da, man gibt sich dabei elegant, macht elegantere Gesten, als man das vielleicht machen würde, wenn man bei sich zu Hause rauchen würde, um eben diese Rolle in der Öffentlichkeit zu spielen. Und wenn jemand vorbeikommt, würde man dem sogar noch eine Zigarette anbieten, um so eine kulturelle Brücke zu schlagen zwischen den zwei Individuen, die da in der anonymen Gesellschaft natürlich ein bisschen entfremdet sind und untergehen. Aber die Großstadt ist ja auch was Gutes, wie Pfahler in Erwachsenensprache schrieb. Bietet sie uns diese Anonymität und das Entkommen aus der dörflichen Gemeinschaft, wo alle kennen und man gar keine Privatsphäre hat, weil alle so tratschen und quatschen. Und so quatsche ich hier auch, möchte mich wieder verquasseln. Und ja, mit dieser Dorfsphäre ist also nicht so toll, da ist schon richtig den Fortschritt auch darin zu sehen. In der großen Stadt, nur wie erhalten wir dann darin die Kultur, dass dann nicht einfach alles zerstört wird, weil alles irgendwie autoritäre Vorgaben von oben sind, die da von oben kommen. Kurzes Zitat hier kann ich nur einschieben von Peter Hacks, wenn mir das gerade einfiel, gerade vorher auf dem Sofa gelesen habe. Hier 1968, sagte es ganz gut in Bezug auf die Studentenbewegung im Westen, die sexuelle Freiheit predigten und glaubten, Revolution machen zu wollen, aber eigentlich immer nur ihre Theaterrevolution vorführen. Das habe ich hier aus diesem Buch Gespräch mit Hax von André Müller. Und es ist interessant, Müller beschreibt dann nämlich kurz davor, wie er in Paris war, auf einer Liebesreise. Und da, während also das Abendessen serviert wurde, sahen sie aus dem Fenster, wie die Studenten da zurückgetrieben wurden in die Gasse rein von der Polizei. Und später, als der Nachtisch kam, wurden die Studenten sich wieder einen neuen Vorstoß gegen die Polizei gewagt. Also die Polizei hat Munition, schreibt er, aber sie schießt nicht, weil de Gaulle so schlau ist. Und ja, die sinnlose Gewalt, die von den Studenten auch angezettelt wird, in dem Autos verbrannt werden etc., die bringt nur noch die Pariser Bevölkerung gegen sie selber auf, obwohl die Pariser eigentlich selbst aus prinzipiellen Überlegungen immer eine Revolution unterstützen, weil sie sind ja in der Vergangenheit nicht so schlecht damit gefahren. Aber ja, also die stellen sich einfach so an, diese Studenten wollen eben nur mal kurz Theater spielen. Und so war es dann ja auch in Europa im Gegensatz zu Mexiko, wie Roberto Bolaño beispielsweise beschreibt in Die wilden Detektive, dass da ja viele Leute zu Tode gekommen sind, als 68 das Militär dann eingerückt ist an der Uni. Sich auch zu Schießereien gab, Verhaftungen, Folterungen. Und ja, das ist eben eine andere Welt dort in Lateinamerika, in Europa. Da wollen die gut erzogenen, bürgerlichen, jungen Leute nur mal kurz Revolte spielen und dann wieder heimgehen. Aber in Mexiko sterben halt im Zuge der gleichen weltweiten Bewegung Leute. Und so sind diese Westlinken, die Rebellierenden, da eigentlich nur eine andere Fraktion des Westimperialismus, sind genauso Teil dieser bürgerlichen Gesellschaft ihrer Eltern. Und es ist aber geschickter für den Westimperialismus, wenn er da verschiedene Flügel hat, beziehungsweise wenn er den wirklich linken kommunistischen Flügel dann dadurch delegitimiert durch solche scheinbar revolutionären Aufstände wie damals 68 und dadurch also die Linke definitiv geschwächt werden wird, hielt André Müller damals in seinem Tagebuch fest, schon kurz nach seinem Aufenthalt in Frankreich. Aber da ging es jetzt ja gar nicht, sondern eine Anekdote fand ich so schön von André Müller und dann aber dieses Zitat von Hacks, nämlich sagt Müller, ja gut, dann unten, als wir in unserem Apartment waren, unten wurde eine Barrikade aus Autos gebaut und er sah, dass sein Auto dabei war. Daraufhin ist er runtergegangen und hat kühn zu den Rebellierenden da gesagt, ja, das wäre sein Auto und er sei ein Unterstützer von Rudi Dutschke, also dem westdeutschen Studentenbewegungsführer, der zurzeit auch in Paris sei, um die Revolution zu unterstützen. Und daraufhin haben also 20 Studenten, schreibt er, sein Auto genommen und ist aus der Barrikade rausgetragen und ein anderes Auto stattdessen eingetragen. Das ist so witzig, dazu schreibt er dann, ja, wenn man sich nur nicht anstecken lässt von diesem Fieber, das da in den Straßen liegt, dann merkt man sehr schnell, dass es eine reine Theaterrevolution ist. Ein Revolutionchen, wie ich schon mal sagte. Ein Revolutionchen so harmlos, dass die Konterrevolution noch nicht mal wirklich zur Gewalt greifen muss, sondern das einfach aussitzen kann. Jede wirklich revolutionäre Bewegung wird immer wieder eine starke, gewalttätige Konterrevolution hervorbringen, schreibt Müller da. Aber in dem Fall konnte man es einfach aussitzen. Es war ja noch nicht mal eine unausgegorene Revolution, sondern es war einfach konzipiert als eine scheiternde Revolution, als eine, die nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse umwälzen sollte. Und das ist ja sehr schön mit den, ja, das ist reich zu sagen, ich bin auch Unterstützer von Rudi Dutschke und deshalb muss mein Auto da jetzt nicht, darf jetzt nicht in der Barrikade sein. Und die stellen dann so brav und sagen, ja, okay, das wird ja schon stimmen, was der sagt, wir wollen hier auch den Leuten, den guten Leuten hier nichts schaden. Also da müsste man einfach in einer wirklichen Revolution besser überlegen, was hat das hier für einen Zweck, was wir machen. Wie können wir wirklich die staatliche Gewalt übernehmen? Es reicht eben nicht, hier nur ein paar Fabriken zu stürmen oder Straßenbarrikaden zu errichten. Das ist ja schön, das kann ich auch nur vorlesen, eigentlich diesen ganzen Teil. Aber bleiben wir hierbei und ich wollte nur jetzt dieses kurze Zitat von Hax vorlesen. Hax über die Sexwelle. Sie reflektiert die Entfremdung, die Kontaktarmut, die menschliche Beziehungen immer schwieriger macht, woraus dann die Illusion entsteht, sie über immer neue Sexbeziehungen aufzuheben. Die Studentenillusion wieder ist, die Arbeiter besetzen die Fabriken und heben die Entfremdung auf. Genau, ja. Ah ja, und dann, ein paar Seiten vorher auch interessantes Zitat. Dabei sieht Hax die Entwicklung sonst mit nüchternster Klarheit. Es gibt ein langes Gespräch über das Herunterkommen des Denkens und den großen, nun rein emotionalen Protest gegen eine seelenlose bürgerliche Welt. Hax Denken ist nur noch ein Reflex der emotionalen Empfindung. Nicht zufällig ist gebildet und geistvoll sein in Ost und West verpönt. Im Staatsrat wird noch gedacht, aber schon nicht mehr auf der Funktionsebene der Partei und immer weniger bei den Künstlern und Intellektuellen. Die beginnen, den emotionalen Protest aus dem Westen zu übernehmen. Es muss eine internationale Konferenz gegeben haben, auf der die Nationen beschlossen haben, mit dem Denken aufzuhören. Sie sagen es nicht laut und geben es auch nicht zu, aber es kommt raus. Gut, Das also die Wendung ins Subjektive, die damals begann, um diese Zeit herum, 68, die Wendung nach innen, in die scheinbare Befreiung, wo aber eigentlich nur das Äußere, das Objektive uns befreien kann und diese gesellschaftlichen Zwänge immer wieder, dieser Staat, der nur ein Feigenblatt für die rohe Herrschaft der Bourgeoisie ist, immer wieder aufzwingt. Ja, aber gut, vielleicht bin ich heute auch einfach zu fiebrig, ist mir gerade aufgefallen. Ja, meine Gedanken springen einfach so hin und her, es kann halt gar nicht anders sein kommen. Also jetzt, damit habe ich das klar gemacht, Hux und Müller haben es damals also schon sehr gut gesehen. Und was sich daraus dann entwickelt hat, aus diesem kulturellen Revolutionchen, damit haben wir dann heute zu kämpfen. Der gesellige Altruismus mutet als rücksichtsloser Egoismus an. Nun, weiter im Text. Aus psychoanalytischer Sicht besteht diese Fehlwahrnehmung darin, dass anonyme Einbildung als die eigene Einbildung des anderen aufgefasst wird. Das zivilisierte als ob, die Ausrichtung des Schauspiels auf den virtuellen naiven Beobachter, erscheint als selbstbezogene narzisstische Passion des anderen, als volles Aufgehen in purer eigener Einbildung. Gerade das, was die Loslösung vom Narzissmus repräsentiert, wird hier als dessen Inbegriff wahrgenommen und als Vereitelung von jeglicher Möglichkeit der Loslösung. Diese Angst vor dem Genießen des anderen beschäftigt im Moment eine erstaunliche Zahl von Menschen, mehr als die Suche nach ihrem eigenen Glück. Diese Angst kann wohl als die vorherrschende Form postmoderner Affektorganisation bezeichnet werden. Dies lässt es notwendig erscheinen, einige Überlegungen über den klassischen Namen dieser Angst, den Neid, anzustellen. Siehe dazu unten Abschnitt 2 in diesem Band. Also hier spricht er jetzt nicht über den Neid, sondern verweist auf später. Darüber hinaus zeigt dieses Phänomen eine aufschlussreiche Abfolge von Einbildungen. Zunächst erscheint das Zivilisierte als ob der anonymen Einbildung, etwa in Form höflichen Verhaltens, eleganten Auftretens oder kultivierten Gebrauchs einfacher Genussmittel. Im nächsten Schritt wird diese anonyme Einbildung, wie gesagt, einer Fehlwahrnehmung unterzogen. Sie wird als eigene Einbildung des anderen gedeutet, wodurch man diesem anderen ein ungeteiltes, volles Genießen unterstellt. Aber diese Fehldeutung sieht nicht nur etwas Eingebildetes beim anderen, sie ist auch selbst etwas, und zwar sogar etwas Wirkliches. Eine Angst, eine Panik, eine zu hastigem Agieren treibende Besessenheit. Wir möchten für Sie die Bezeichnung paranoische Einbildung vorschlagen. Die Fehlwahrnehmung anonymer Einbildung führt also zum Trugbild eigener Einbildung beim anderen und zur Paranoia bei den Wahrnehmenden selbst. Die paranoische Einbildung auf Seiten der Massen begünstigt die charakteristischen, ständig unter dem Vorzeichen der Dringlichkeit auftretenden Sofortmaßnahmen aktueller Pseudopolitik. Viertens. Politisch handelt es sich bei dieser Struktur gesellschaftlicher Affektorganisation um negative Hegemonie. Es verhält sich genau umgekehrt zu den Fällen klassischer positiver Hegemonie, wie Antonio Gramsci sie vor Augen hatte. Dort brachte eine herrschende Klasse alle übrigen auf ihre Seite, indem sie ihre partikularen Interessen als allgemeine Interessen der Gesellschaft darstellte. Zum Beispiel den Imperialismus, von dem nur die Bourgeoisie profitierte, als nationale Angelegenheit. Heute ist es, wie gesagt, genau umgekehrt. Es ist den Profiteuren der aktuellen Umverteilung gelungen, die allgemeinen Interessen der Gesellschaft als bloße Partikularinteressen der herrschenden Klassen darzustellen. Zum Beispiel Menschenrechte, Bildung, Zivilisiertheit etc. als bloß weiße, europäische, männliche, bürgerliche Angelegenheiten. Dadurch haben sie alle übrigen Klassen dazu gebracht, von sich aus spontan und mit dem Gefühl der Befreiung von Heteronomie davon Abstand zu nehmen und auf die Beute der gesellschaftlichen Kämpfe zu verzichten. Es ist also dieser Trick, den die herrschenden Klassen hier aufführen, zu sagen, ja, also das, was so begehrenswert ist, die Beute der gesellschaftlichen Kämpfe, das ist eigentlich gar nicht für alle so begehrenswert, sondern nur ein Partikularinteresse dieser weißen alten Männer. Also diese Zivilisiertheit, Höflichkeit etc., das brauchst du als normaler Mensch gar nicht. Das wäre nur wieder so was Heteronomes, was dir aufgedrückt wird, eine gewalttätige Norm, die dir übergestülpt wird. Und so wird man also heute dazu gebracht, gar nicht mehr nach dieser Beute, nach dem eigentlich Lebenswerten zu streben. Es ist sehr schön, Peter Hacks verbürgerlichte auch damals in den 60ern, so wie André Müller dann schrieb, dass er ja ein immer bürgerlicheres Leben führte, als er dann ankam in der DDR und langsam vielleicht auch so Wohlstand kam, dadurch, dass seine Stücke Erfolg hatten am Theater. Naja, da war eben so bürgerlich, weil er eine neue großräumige Wohnung hatte und alte Möbel gesammelt hat, immer im Sommer auf Möbeljagd ging. Und ja, das ist einfach so ein bürgerliches Hobby. Und er hatte deshalb Probleme mit einem Regisseur, der eher durch proletarische Sitten auffiel, der sich ihm in dieser Pose gefiel, des ewigen Proleten, des Bohems. Ein Bohem ist ja so eine Art Künstler, ein heruntergekommener Künstler. Und ja, da gab es also immer wieder Reibereien zwischen Hax und Besson, weil dieser Regisseur ja einfach eher so für diesen Arbeiter-Lifestyle stand, wobei Hax sagte, aber eigentlich kommt es ihm nur zugute, dass er sich dann seltener waschen muss, wenn das seine Einstellung ist. Nun ist es ja aber auch richtig, wie Hax im Sozialismus zu leben und die kommunistische Lehre zu verfolgen und künstlerisch weiterzuentwickeln, den materiellen Aufbau des Sozialismus in der DDR da auf geistiger Ebene künstlerisch zu begleiten. Aber gleichzeitig im normalen Leben kann man ja auch so bürgerlich werden und diese Gepflogenheiten der Bourgeoisie sich aneignen. Wie wir da auch schon mal an anderer Stelle lasen, schon letztes Jahr bei Pfaller in eben diesem Buch, nämlich, dass in Frankreich sich die revolutionäre Klasse, die Bourgeoisie, die damals 1789 Revolution machte und damals also den Adel, das Königtum hinwegfegte, die sich dann die Eigenschaften und die Gewohnheiten und Hobbys der früher herrschenden Klasse aneignen konnte, weil sie dieses Gefühl hatten, triumphiert zu haben. So sagten sie also, die Kochkunst, die Galanterie, der Liebesroman, all das waren Sachen, die vor dem Adel, Kennzeichen des Adels waren, ihm so zustanden, Symbol seiner gesellschaftlich exponierten Stellung, dass die immer sich gegenseitig die Liebhaber ausspannen und das niedere Volk aber irgendwie ja, natürlich noch recht restriktiv war in der Sexualmoral, aber da konnte man sich diese Eskapaden erlauben. Und dann, als das Bürgertum an die Macht kommt, als herrschende Klasse auftritt, da ist es in der Lage, sich das anzueignen, weil es sieht, das sind ja gehobene Sitten, das macht ja irgendwie Spaß, so schön zu kochen etc., Liebesromane, das hat ja doch was, das können wir jetzt einfach übernehmen. Dann aber schreibt der, zitiert, beziehungsweise Pfaller zitiert da Marx schreibt, ja gut, aber in Deutschland, wo es keine erfolgreiche Revolution gab, da ist man so duckmäuserisch, wie auch Hack sagt, ja, die Weide ist ein deutscher Baum, die Weide, die immer den Kopf neigt im Wind, so ist der Deutsche, der neigt den Kopf, der duckt sich gern mal weg. Und ja, leider so auch in den Revolutionen, deshalb hat es nicht geklappt, da kommt immer die Konterrevolution mit noch größerer Kraft und Gewalt und schlägt das Ganze wieder zurück, restauriert wieder die alte Ordnung. Und deshalb musste man so duckmäuserisch sein, auch von Seiten der deutschen Bourgeoisie, und konnte sich die Sitten und Bräuche des Adels nicht so offen aneignen, sondern musste die denunzieren und als das Schlechte darstellen, als Ausdruck der Verkommenheit des Adels. Deshalb schrieb also Engels, da glaube ich, oder Marx eben, ja, im deutschen Roman heißt es, er bekommt sie, heißt in einem deutschen Liebesroman, er, der junge Mann, bekommt das Mädchen. Im französischen Roman würde dieser schlichte Satz, er bekommt sie heißen, der Ehemann bekommt die Hörner aufgesetzt. Weil es immer um so Ehebruch, um ja, diese ambivalenten Fragen der Liebesbeziehung geht. Die Wahlverwandtschaften, über die Goethe schrieb, wie sich da Elemente in der Chemie einfach gern binden. Warum erzeugen sich Moleküle? Das hat mit chemischen Eigenschaften zu tun, mit den Levels da von den Atomen, von den Elektronen, die da rumschwirren auf einer Bahn. Energielevel von den Elektronen und so weiter. Und da gibt es eben Konstellationen. Das eine ist ganz günstig. Deshalb entsteht so ein Molekül mit 70 Atomen oder so. Und das ist einfach so stabil in der Zusammensetzung. Und so beschrieb Goethe also die Wahlverwandtschaft, die Liebe zwischen zwei Menschen. Ja, auch da gibt es einfach diese Bindung, diese Energien. Manchmal löst sich was auf und was anderes setzt sich neu zusammen. Wie in so einer Vierecksbeziehung, wie er da beschrieb. Aber ja, da komme ich vom Hölzchen auf Stöckchen. Nur das ist schön. Goethe, Wahlverwandtschaften. Könnte ich auch lesen hier, weil das ist ja das eigentlich Thema dieses Podcasts, die Chemie der Liebe und wie kann man die Liebe behandeln, ohne zu reduktionistisch naturwissenschaftlich zu werden. Ich glaube, dazu hat Goethe ja damals eigentlich einen guten Anstoß gegeben mit diesem Roman, der ganz ordentlich ist, aber ja, habe ich vor langer Zeit mal gelesen. Aber wo war ich jetzt? Also, die Beute der Kämpfe, da war ich ja. Diese galanten, extravaganten, noblen Sitten der bisher herrschenden Klasse übernehmen und nicht einfach alles ablehnen. Nur weil es richtig ist, dass jetzt noch die alten weißen Männer herrschen, zumindest die wenigen, die davon, die der Bourgeoisie angehören. Natürlich gibt es auch Frauen wie Susanne Quandt, die BMW-Eigentümerin. Aber nicht alle ihre Gepflogenheit muss man ja ablehnen, sondern schauen, dass wir da nicht einfach alles wegwerfen, was vielleicht noch wertvoll wäre und eigentlich nur den Volksmassen zugänglich gemacht werden müsste, demokratisiert werden müsste, dass die Reichtümer ganz einsickern in den Boden des Volkes und auch ganz unten ankommen. Gut, fünftens. Damit alles Allgemeine, woran die Individuen neoliberaler Gesellschaften teilhaben könnten, von ihnen als Fremdes Besonderes wahrgenommen wird und damit alles, was sie selbst haben wollen, nur ihr eigenes ist und nichts sonst, hat die postmoderne Ideologie einen besonderen, neuartigen Typ von Anrufung entwickelt. Sie lädt sie nicht ein zur Veränderung, zur Identifizierung mit einem neuen symbolischen Mandat, à la sei auch du eine Soldatin. Sie ermutigt sie vielmehr darauf zu beharren, was sie sind und jedes Angebot eines symbolischen Mandats als Übergriff zu beklagen. So werden Menschen ins Privatfernsehen eingeladen, nicht um dort als Public Man bzw. als Citoyen Fragen von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse zu erörtern, sondern um als Freaks ihre Privatmarotten vorzuführen. Mithin, um sich zu dem machen zu lassen, was im antiken Griechenland der Terminus für Leute war, die nichts als ihr eigenes Privates pflegten. Zu Idioten. Ohne jede Ermutigung durch die Gesellschaft hätten die Leute sich wohl geschämt, so etwas zu tun. Erst seit die postmoderne Kultur ihnen suggeriert, dass sie genau dadurch authentisch, mithin frei von Fremdbestimmung und liebenswert wären, treten scharenweise Personen auf, die bereit sind, sich dazu enthemmen zu lassen. Auch hier war somit eine gesellschaftliche Lustbedingung notwendig, damit die Individuen zu dieser Lust gelangen konnten. Allerdings ist es ihm eine paradoxe Bestärkung, eine soziale Ermunterung zum Asozialen, ein gesellschaftlicher Aufruf zum individuellen Narzissmus. Richtig, hier muss die Gesellschaft uns also zum richtigen aufrufen. Ich damals sagte in den frühen 80ern, die Idee der Demokratie, die ich in dem zwei Jahre alten Text nochmal ausgegraben hatte, mit Bezug auf die Griechen, dass da die Gesetze dann angeschlagen wurden am Marktplatz und jeder Bürger sich da im Vorbeigehen informieren konnte oder stehen bleiben zum Schwarz mit dem anderen Mitbürger und sich darüber unterhalten, was für neue Bekanntmachung, wer da gewählt wurde zum Archont oder was ja zum Richter. Ja, also dieser öffentliche Platz, wo die Gesellschaft so anruft, sich damit so auseinanderzusetzen und sich jetzt hier nicht den privaten Marotten zu widmen, sondern wirklich diese Rolle als gesellschaftliche Person zu spielen. Und heute ist es aber paradox. Man wird angerufen, ja, von der Gesellschaft, das ist diese... das ist in diese Alterität, die in der Lust immer drinsteckt. Man muss erst von irgendwo dazu aufgefordert werden, zu genießen. Und man wird aber heute aufgefordert, nur das eigene Private, die Privatmarotte auszustellen, sich als Freak darzustellen. Klar, so bin auch ich hier mein eigener Freak. Ganz klar, das ist exotisch. Wer liest heutzutage noch Bücher? Das Denken ist ja schon seit damals, also seit 50 Jahren, auf dem absteigenden Ast. Also wer das noch kultiviert, der ist offensichtlich nicht ganz auf einer Wellenlänge mit seiner Zeit. Aber egal. Weiter mit diesen Privatmarotten. Wobei, hier kann ich kurz noch vorspringen im Text auf Seite 25. Das war nämlich, was ich vorher lesen wollte, mit der Alterität und den Produktionsmitteln der Lust, die in gesellschaftlicher Hand sind. Und was ich auch schon mal in Nummer 33 vorlasse, was ein bisschen ambivalent war, beziehungsweise zitierte, dass die, ja, wie ist das, die Produktionsmittel der Lust sind in gesellschaftlicher Hand, aber wir wollen sie doch als Kommunisten auch noch vergemeinschaftlichen, dass sich eben dieser Imperativ, ihr Inhalt ändert und sich darauf richtet, die Lust von uns allen freizusetzen. Aber wir wollen nicht die Form dieser Anrufung komplett abschaffen. Dann ist es alles heteronym, ist alles von außen aufgedrückt. Wir müssen staatliche, gesellschaftlich-kulturelle Imperative ganz abschaffen und dem Individuum hier seinen Freiraum lassen. Das eben auch im erst neu entstehenden Sozialismus, wie damals in der DDR natürlich noch entfremdet ist, auch da existiert ja weiterhin die große Industrie. Und ist das Verhältnis ein anderes, der Arbeiter wird nicht mehr so ausgebeutet, er ist überhaupt erst in der Lage, sich da ins Gesicht zu blicken und zu sagen, jawohl, das ist das Produkt meiner Arbeit, das bin ich auch wert, als Teil der Gesellschaft hier meine Arbeit zu verrichten und nicht als vereinzelter Marktteilnehmer. Aber ja, das sind komplexe Fragen der Aufbau des Sozialismus, das ist das grundlegende Problem, vor dem wir jetzt stehen, nur hier, also zu dieser paradoxen Situation, dann, ja, auch wenn es schlecht ist, was uns die Gesellschaft heute, was sie uns auffordert, müssen wir die ganze Apparatur dieser ideologischen Übertragung, diese Feier-Imperative müssen wir nicht ganz abschaffen. Hier, also jetzt auf Seite 25. Für eine allgemeine psychoanalytische Ästhetik zeigt sich hier eine grundlegende Dimension von Nichteigentum und Alterität. Das heißt von Angewiesensein auf andere. Die Individuen verfügen nicht über die Gesamtheit ihrer Lustbedingungen. So wie zum Beispiel in einer kapitalistischen Produktionsweise die unmittelbaren Produzenten nicht über die Gesamtheit der notwendigen Produktionsmittel verfügen, haben auch auf dem Feld des Ästhetischen die Konsumierenden nicht alle Ressourcen zur Disposition, die sie zu ihrer Lust benötigen. Sie brauchen etwas, das sie nur von der Gesellschaft erhalten können, nämlich das Gebot, sich der Lust hinzugeben. Die Kultur wirkt hier nicht hemmend oder einschränkend als Verbot gegenüber vermeintlich ungehemmten Begierden. Vielmehr verhält es sich genau umgekehrt. Die Individuen brauchen das kulturelle Gebot, um Zugang zu ihrer Lust zu finden. Gehemmt sind sie selber. Man sollte nicht vergessen, dass die sogenannte symbolische Ordnung, also ein Begriff auch von Lacan, im ursprünglichen Französischen wie auch im Englischen Wortsinn nicht nur ein System gesellschaftlicher Regeln bezeichnet, sondern auch ein Gebot. L'ordre symbolique bzw. the symbolic order ist nicht nur eine Ordnung, sondern auch eine Anordnung. Und zwar bezeichnenderweise eine Anordnung zur Überschreitung eben dieser Ordnung. Genau. Das sollte also klar sein. Es ist nicht nur eine Regel, was ist nicht zu tun, sondern auch eine Aufforderung, was ist denn überhaupt zu tun? Und da kommen wir auf Lenins Frage zurück. Was tun? Da müssen wir eben anders als die Bolschewiki damals heute auch diese kulturellen Fragen in den Mittelpunkt stellen. Damals, klar, war Russland ein extrem armes Land und es ging darum, erstmal die grundlegendsten Bedürfnisse für eine größere Volksmehrheit zu stillen und die dahin zu bringen, so weit zu emanzipieren, dass sie ja, vielleicht von so abhängigen Bauern erstmal zu Fabrikarbeitern werden konnten oder studieren, lesen und schreiben lernen konnten. Hm. Heute aber genau sind wir natürlich viel weiter, zumindest in der industriellen Entwicklung, in der geistigen, sind wir noch nicht mal auf dem Niveau damals von Lenin, aber ja, langsam rauben wir uns da vielleicht wieder ran. Nun könnten wir da diesen, ja, eben diese zusätzliche revolutionäre Theorie einbinden. Über Sexualität, das die Lustbedingungen, das Feierliche, das Feiern, das Festliche. Und was Hux auch schrieb, ja, Biermann, Wolf Biermann, der hat eben immer seine Lieder gespielt, seine so traurige Balladen. Spielte er immer auf einer Party, wenn alle Leute kurz vor dem Beischlaf standen, dann kam er um die Ecke und hat dann stundenlang seine traurigen Lieder gespielt. Das macht der Hux also ihm zum Vorwurf. Und ja, das ist natürlich schade, wenn er da so die Stimmung vermiest. Aber ja, dann kann ich hier weiterlesen an der Stelle, wo ich vor diesen Einschub gemacht hat. Sechstens, jetzt auf Seite 34. Dies hat zu dem bekannten Effekt geführt, den der amerikanische Kunstkritiker Robert Hughes betreffend als Culture of Complaint bezeichnet hat. Siehe Hughes 1994. Und Slavoj Žižek hat die entsprechende Struktur analysiert. Es ist eine Situation, in der allen Menschen ein neues Recht eingeräumt wird. Allerdings auch nur noch dieses, nämlich das universelle Menschenrecht, vom anderen nicht belästigt zu werden. Siehe Žižek 2002. Und als Belästigung gilt unter postmodernen Bedingungen, wie gesagt, nicht so sehr wie die Zivilisiertheit des anderen. Dadurch kommt es zu einer Situation, in der dem, was der Gesellschaft als Ganze dient, keine Materialität mehr zugestanden wird. Alles, was materiell existiert, so die verbreitete Wahrnehmung, muss eben darum privat sein. In der Folge wird dem Staat bzw. supranationalen Formationen wie etwa der Europäischen Union die Aufgabe übertragen, die Individuen vor Belästigung durch andere zu schützen. Dies bedeutet allerdings, dass sie vom öffentlichen Raum nichts mehr fordern oder auch nur erwarten können. Die Öffentlichkeit ist nicht mehr dazu da, ihnen etwas Positives zu bieten, das sie alleine nicht aufbringen könnten, wie etwa soziale Sicherheit und Solidarität im Krankheitsfall, Altersvorsorge, Infrastruktur, Zugang zu Bildung etc. Die öffentliche Hand hat nur noch dafür zu sorgen, dass im öffentlichen Raum nichts mehr vorkommt, was den Individuen nicht auch von ihrem Privatraum her bereits vertraut ist. Genau, das, ja, kurz hier Einschub, weil mir was eingefallen ist, aber kann man mit vielen verbinden. Auch mit Corona natürlich, auch da ist die Aufgabe des Staates nur noch dafür zu sorgen, dass die Individuen da nicht diesem Virus ausgesetzt sind, weil im Privaten kann sich ja jeder schützen, aber dann muss man da rausgehen ins Öffentliche. Da ist das Gefährliche. Was ist da, wenn Leute so unvernünftig sind, ihre Maske nicht tragen oder sich nicht impfen lassen? Ja, dann bin ich dem ausgeliefert. Und die Funktion des Staates ist also rein negativ, uns dafür zu beschützen, was auf das Individuum einprassen könnte in dieser Öffentlichkeit. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich bin ein kämpfender Arbeiter, das war mir nur eingefallen. Das will ich hier sagen, weil ich es gelesen habe in einem Artikel von Marlon Kron. Ein kämpfender Arbeiter, stelle ich mich also diesen widerwärtigen Zwängen des Systems entgegen. Und auch aus dieser untergeordneten Position, wo man sich schon so verächtlich fühlen kann, entfache ich doch immer wieder neu meinen Kampf, der eben ein Kampf im Inneren ist. Hier in meinem Podcast, ja, da bin ich ganz ich selbst. Das ist wirklich dieses Private. Aber dann weiter im Text. Ja, also rein negativ. Ah, genau. Corona, das ist auch dieses Virus, das da rumsirrt im öffentlichen Raum. Und es geht nur noch darum, die anderen zu schützen. Aber genau, was Marlon Grun da schrieb in diesem Artikel über die Gefahr, dass die Gefahr, da wird so etwas Subjektives immer weiter hochgejazzt und darüber werden Nachrichten gemacht, statt über objektive Gegebenheiten, wird über das subjektive Gefährdungsgefühl von jemandem gesprochen. So ist, muss man aber immer fragen, ja, für wen ist das eine Gefahr oder eine Chance? Sagt er, wenn zum Beispiel davon gesprochen wird, eine Fabrik oder eine Werft soll geschlossen werden, Leute sollen entlassen werden, dann ist das sicher eine Gefahr für die Arbeiter dort, aber eine große Chance für den Kapitalisten, dadurch mehr Profit zu machen. Also es geht immer darum, für wen. Und wenn man das außer Acht lässt und einfach von der Gefahr spricht, ja, dann verkommt der öffentliche Diskurs hier zu einer Ansammlung von subjektiven Empfindlichkeiten. Der Wettlauf, wer kann noch empfindlicher, sensibler sein? Und es wird aber nicht mehr über Objektives geredet, wie diese Schließung der Werft, wo dann ja eben Leute entlassen werden. Also so etwas kommt ja täglich vor und sollte eigentlich in den Massenmedien behandelt werden, wird es aber nicht. Dann wird so ein Gefährdungsgefühl aufgebauscht. Beispielsweise mit der Gesundheit wird dann den Leuten irgendwie dieses Bedürfnis erst eingepflanzt. Sie wollten doch möglichst virusfrei bleiben und sich bloß nicht anstecken, weil sie immer so gesund sind. Und ja, die Leute sind also so beherrscht, dass sie sich noch nicht mal darüber im Klaren sind, dass diese Bedürfnisse gar nicht ihren eigenen Sinn, sondern von einer herrschenden Klasse so eingesetzt werden, um sie noch besser zu unterwerfen, damit sie nicht mehr an diese objektive Weltwirklichkeit denken oder gar daran rütteln wollten, wie die Welt eingerichtet ist, sondern zu sagen, das Subjektive ist das Wahre. Du fühlst dich so schwach und ja, der böse Querdenker ist es, der dich gefährdet. Und darin wollen wir dich unterstützen als Staat, der einfach alles frei halten will, alles sauber halten will in der Öffentlichkeit. Nichts darf dich belästigen. Aber dann weiter im Text. Darum wird die Funktion des Staates nur noch zu einer negativen. Er hat zu beseitigen und zu verbieten, was immer einer von der postmodernen Ideologie enthemmten Narzisstin oder einer männlichen Mimose als belästigend erscheint. Damit beseitigt er freilich unter anderem auch genau die zuvor genannten positiven Qualitäten. Die staatlich verhängten Rauchverbote beispielsweise dienen ja nicht dazu, die Individuen vor Krankheit zu schützen, sondern vielmehr dazu, das Solidaritätsprinzip bei der Krankenversicherung zu durchlöchern und die Individuen für ihre eigene Krankheit haftbar zu machen. Wenn sie an Lungenkrebs erkranken, müssen sie selbst schuld sein und zu Hause geraucht haben, denn im öffentlichen Raum kann ihnen ja kein Rauch mehr begegnet sein. Also sollen sie auch selbst für ihre Behandlungskosten aufkommen. Der scheinbar schützende Staat beseitigt selbst eifrig die wichtigsten materiellen Einrichtungen gesellschaftlicher Solidarität. Genau. Also das Rauchverbot ist der erste Schritt, auch wenn es jetzt noch nicht so umgesetzt wird, dass man dann selber für Lungenkrebsbehandlung zahlen muss, deutet das in die Richtung, das ist die Stoßrichtung, die dadurch erst geöffnet wird, was eben ein ja, schlimmes Exempel dann ist, was ganz klar solche Vorläufer der Gesundheitsdiktatur ja, sind jetzt interessant, die zu beobachten, nachzuverfolgen, wie ist es soweit gekommen dann, dass Corona diese oberste, höchste Bedrohung wurde für unser aller Leben. Aber ich bin etwas ermüdet. Und ja, das ist nur wichtig mit dem Solidaritätsprinzip, das also in der Krankenversicherung nicht mit diesem neoliberalen Maßstab gemessen werden sollte. Du hast so und so viel geleistet für deine Gesundheit, hast immer Sport gemacht und deshalb wirst du hier günstiger behandelt. Sondern das wäre ja fatal. Dann würden sich die Individuen schon so anpassen und ob es dazu führt, dass sie wirklich gesünder leben, ist noch nicht mal klar. Oder ob sie das in Aufregung, Paranoia versetzt und sie nur noch kränker werden. Aber generell darf es nicht passieren in einer zivilisierten Gesellschaft, dass hier ja, mit der Gesundheit der Leute so verfahren wird, die so genatscht werden, in die richtige Richtung zu gehen. und ja, dabei irgendwie ihren Körper einsetzt. Ihr Körper ist irgendwie dieser Spielball dieser Nudging-Politik. Jetzt muss ich bald zum Schluss kommen, glaube ich. Von Marlon Grun erwähnte ich schon. Ah, was wollte ich da noch? Oh, ist das wirklich... Oh, ich habe gerade in Folge 80 habe ich vielleicht ein Lied vergessen. Für die Liebe. Oh Gott. Habe ich das wirklich vergessen? Da... Oh Gott. Für die Liebe. Aber jetzt... Ah, genau. Ich habe noch an einen eigenen Text von mir gedacht. Nämlich nicht die Pimmeltheorie. Nein, die ist heute noch nicht der Zeit, die weiter auszufinden. Aber ein paar Shownotes, die ich selber abgefasst hatte. Ja, ich glaube, das würde jetzt ganz gut passen zu diesen Ausführungen. Ich weiß nicht. Das habe ich, glaube ich, schon mal vorgelesen. In Folge 60 hatte ich diese Shownotes hier ja, angehängt. Das Kippen der Stimmung 2020. Anpassungsdruck, Herdenkonsens. Man ist gestresst, wird des Lebens nicht mehr froh. Vom Management in Projekte eingespannt. Der unmenschliche Druck lastet auf den Arbeitern, die Fridays for Future Aktivisten wählen weiter. Die Grünen glauben, das bringt den Klimakampf auch nur einen Millimeter voran. Die jungen Leute wählen FDP. Obwohl doch alles auseinanderbricht, die Polkappen schmelzen, aber wie ist das zusammenzubringen? Diese kognitive Dissonanz. Alles geht seinen Gang wie immer in der Arbeitswelt. Die bürgerliche Welt ist genauso eingerichtet wie auch schon vor 68. Und jetzt wird man noch viel effektiver ausgebeutet als damals noch in den 60ern. Aber angeblich steht es so schlimm mit der Welt und wir müssen dringend mal handeln wegen dem Klima oder sonstiger Gefahren. Ja, das rekapituliere ich hier kurz, weil ich dann eigentlich das lesen will, was jetzt daran anschließt. Also das hat uns zum Großprojekt der Virusfreiheit geführt. Die Überlastung in den Krankenhäusern sind ganz klar nur durch Corona verursacht und nicht durch eine dumme Politik oder durch eine kluge Politik, die genau weiß, was sie da macht, nämlich dass im Krankenhaus immer mehr Leute sterben müssen an dieser Effizienz. Verabsolutierung, dass die Pflegekräfte immer weniger verdienen und immer mehr Leute dann unterversorgt sind oder gar nicht mehr ins Krankenhaus gehen, weil sie schon wissen, wie überlastet die dort sind und dann so sterben. Das ist also zynisch einkalkuliert in dieser Politik und wird jetzt aber seit 2020 so verkauft, als sei jetzt Corona daran schuld, dass es so aussieht in Krankenhäusern und Altenheimen. Aber gut, so ist eben, ist man immer wieder beherrscht. Klar, das, da beherrscht uns das Interesse der Politiker, die weiterhin dieses imperialistische System am Laufen halten wollen. Und da muss es immer ein paar Ausgebeutete, ein paar am unteren Ende der Nahrungskette geben, wie die Krankenpflegerin, wo man auf die herabblicken kann, wo sich der Zorn der Massen ableiten lässt, also in solchen Konkurrenz. Gesellschaften braucht es immer wieder solche Minderheiten, auf die sich der Zorn der Massen lenken lässt. Und ökonomisch gesehen sind also die Krankenhausmitarbeiter, die Pflegekräfte verächtlich gemacht, an den Rand der Gesellschaft gedrängt, weil sie so wenig verdienen, dass kaum reicht. Ideologisch sind die Querdenker verächtlich an den Rand gedrängt und zur Gefahr stilisiert, zu denen die schuld wären, ist an dieser Situation. Jetzt aber weiter in dieser Beschreibung aus Nummer 60. Das müsste so in den Shownotes von Nummer 60 drinstehen. Oh Gott, jetzt ist mein Bildschirm wieder ausgefallen. Was mache ich? Ah, ist schon wieder da. Okay, ja. Wir sehnten uns nach der simplen, schwarz-weißen Menschheitsaufgabe, die ganz klar unterscheiden ließ zwischen einer humanen Haltung pro Lebensrettung einerseits und andererseits der zynischen Lebensopferung unter dem Deckmantel der Freiheit, die mittlerweile einen bemerkenswert schlechten Leumund hat, was uns Sozialisten strategisch zugutekommen sollte. Denn die Einschränkungen gewisser Freiheiten in DDR und Sowjetunion wurden uns immer zum Vorwurf gemacht. Nun zeigt sich aber, dass dies auch im Liberalismus langsam aber sicher die Norm wird und es dazu noch nicht mal so nachvollziehbare Begründungen gibt wie einst in der DDR, die ihre Bürger nun mal leider einsperren musste, um dem großen Ziel der Ermöglichung des sozialistischen Aufbaus gerecht zu werden. Mit dem Mauerfall ist der Sozialismus noch lange nicht erledigt, sondern hat nur eine kleine Pause genommen. Aber es wird immer genug kluge Leute geben, die sich von der hervorragend geschmierten kapitalistischen Propagandamaschinerie nicht einschüchtern lassen und so wie ich hier im Stillen die Revolution auf theoretischer Ebene plane. Die Einschränkung gewisser Freiheiten wird auch im zukünftigen Sozialismus unumgänglich sein. Von Freiheit kann erst lange nach der Revolution wieder positiv die Rede sein. Zuerst muss es uns darum gehen, die übelsten Auswüchse des bürgerlichen Freiheitskonzepts einzudämmen, wie etwa die Freiheit der Medien mit der Verblödung der Menschen Profit zu machen oder die Freiheit der Pharmakonzerne, Kranken überteuerte und patentgeschützte Produkte zu verkaufen, während es günstigere Alternativen gäbe etc. Die naive Klassifizierung von Corona als dem absolut Bösen und um jeden Preis zu vermeidenden, dem unglaublich viel schlimmeren als herkömmliche und weithin ignorierte und auf die leichte Schulter genommene Erkrankungen. Diese Klassifizierung erfüllte zudem einen Zweck der Hypernormalisierung in einer Welt der schwelenden Kriege, mangelnden Ernährung, fehlenden Behausung, versagten Gesundheitsvorsorge für Milliarden Menschen und Myriaden weiterer Barbareien des herrschenden, scheinbar alternativlosen Gesellschaftssystems. Wo alle diese Missstände in Anführungszeichen nicht mehr effektiv verheimlicht werden konnten, aber eben auch nicht beseitigt werden durften, aufgrund willkürlicher ideologischer Denkschranken, die eine pyramidale Gesellschaftsordnung als Norm und Naturgesetz proklamieren, da war es höchste Zeit, eine große Menschheitsaufgabe und allumfassende Bedrohung in Form der Corona-Pandemie zu inszenieren. Diese Gelegenheit wurde von Menschen unterschiedlichster politischer Lager dankbar aufgegriffen, da sie alle ahnten, wie mitschuldig sie am problemlosen Funktionieren der mörderischen kapitalistischen Maschinerien sind und wie gern sie daher mal eine gesellschaftliche Aufgabe hätten, die unser aller solidarisches Mitwirken erfordert und bei der wir zumindest für die Zeit des unglaublichen, niemals zuvor gekannten, unvergleichbaren pandemischen Ausnahmezustand alles andere vergessen dürfen. Vergessen haben wir beispielsweise, wie der Wirtschaftsabschwung auf einer globalen Ebene hunderte Millionen Menschen in Armut treibt, arbeitslos oder obdachlos macht. Hier ein Link zur Tagesschau Oxfam Corona-Ungleichheit. Ohne dass überhaupt geklärt wäre, dass die Schließung von Betrieben, Schulen, öffentlichen Einrichtungen überhaupt einen Effekt zur Verlangsamung der Virusausbreitung hätten. Vergessen, dass mehr Leute an Hunger sterben könnten infolge des naiven Interventionismus, der ein paar im Vergleich zu den von Hunger Betroffenen wenige weiße Menschen vor Covid retten will. Ebenso vergessen wurde, dass die Corona-Gegenmaßnahmen den Kampf gegen Malaria und HIV behindern. Link zu FR, Tausende mehr Malaria-Tote. Und die dort zuvor erfolgreichen Kampagnen herbe Rückschläge einstecken mussten und ein signifikanter Anstieg der Todesraten um mehrere 10.000 Menschenleben verzeichnet wurde. All das kann man schon mal vergessen, es müssen aber mächtige Antriebe dahinterstehen, dass sich viele kluge Leute auf diesen Ausnahmezustand einließen. Die medizinischen Fakten waren eigentlich im Februar 2020 bekannt. Das Virus würde natürlich nicht in China bleiben und zu uns kommen, Für den Normalbürger sei aber keine große Gefahr von einer Ansteckung zu erwarten, konstatierte ein damals noch abgeklärter Professor Drosten. Dann kam die Merkel-Rede im März und einige weitere Faktoren wie ein Paper von Nassim Nicholas Taleb und Bayram Yarba, oder ja, wie sein Genosse da heißt, das eine komplette Ausrottung als Möglichkeit anpries. All diese Faktoren sind wichtige Bausteine, um die Genese der Massenformierung zu verstehen, die uns heute, 2 Jahre später, zu derartigen Verwerfungen in der Wissenschaftsgemeinde, gesellschaftlichen Spaltungen und juristischen Bankrotterklärungen der höchsten Gerichte führte. Wirklich erklärbar wird es aber nur mit den von mir beschriebenen sekundären emotionalen Faktoren. Das Verlangen nach Ruhe, die Sehnsucht nach Stillstand und eine Pause in dem marktwirtschaftlichen Räderwerk, das uns auszehrt, unsere Kraft und Selbstachtung aufbraucht und unsere Person auch noch wie eine Ware taxiert. Vor allem aber baut meine Erklärung auf dem primären Schuldgefühlfaktor auf. Der Flucht vor der bösen Realität da draußen, vor den zahllosen Krisen, die wir nicht mehr verstehen und an deren Lösung durch herkömmliche Mittel unserer demokratisch-parlamentarischen Politik wir langsam den Glauben verlieren. Diese Flucht ermöglicht die hysterische Fokussierung auf ein winziges Virus. Mehr möchte und kann ich nicht sagen, außer dass ich Wut fühle, aber auch Hoffnung, denn ja, auch ich spürte ja die Krisenhaftigkeit und die Gewissheit, dass es so wie bisher nicht weitergehen konnte, dass unser Gesellschaft- und Politikmodell, das für einige Nachkriegsjahrzehnte erfolgreich gewesen war, ein für allemal ausgedient hatte und man nur einen möglichst baldigen Zusammenbruch dieses Systems erhoffen konnte, um die Misere nicht unnötig zu prolongieren und bald Raum für Neues zu schaffen. Dieser Kollaps ist nun da. Die Werte, mit denen unsere Politiker bislang ihre Macht und Legitimität rechtfertigten, sind entkleidet und bar jeglicher Glaubwürdigkeit und Relevanz. Jetzt wird das Ganze noch ein paar Jahre so weitergehen, aber es ist ein Glück, dass diese Pandemie nun schon mal Anschauungsmaterial lieferte für jeden, der noch willig ist, sich seiner kritischen Urteilskraft zu bedienen, wie die rechtsstaatlichen Fundamente dieses Klassenstaats, die schon immer wackelig waren, angesichts der kognitiven Überforderung einer großen Masse an Bürgern und Entscheidungsträgern nun vollends erodieren und mit der nächsten kleineren Krise, welche die verschreckte Mehrheit wieder in helle Aufregung versetzen wird, dann endlich zusammenkrachen werden und den Raum freigeben für eine neue Form der Tyrannei, deren Konturen wir jetzt nur erahnen können. Natürlich ist es meine Hoffnung und sogar die realistische Einschätzung, dass sich langfristig aus diesen Wirren eine sozialistische Revolution ergeben und das Bewusstsein der Veränderbarkeit der sozialen Verhältnisse durchsetzen wird. Allerdings ist angesichts des desolaten Zustands jeglicher linken Kräfte in Europa noch einiges an Vorarbeit zu leisten, bevor es zu diesem neuen zivilisatorischen Fortschrittsprojekt kommen kann. Und dafür dürfte erst noch ein düsteres Tal des autoritären Liberalismus durchschritten werden, was uns aber keine Angst machen muss, das nun mal Chaos und Unordnung braucht, um den Weg zur Formung einer breiten, revolutionären Masse zu bahnen. Gut, dann rede ich über diese Folge Nummer 60. In dieser Folge führe ich noch ein paar lose Enden zusammen und bespreche noch kurz das hervorragende Buch Gute Impfung, Schlechte Impfung, das ich vor kurzem entdeckte. Die darin beschriebene Verquickung von Aufsichtsbehörden mit der Pharmaindustrie ist nicht wirklich überraschend, aber hilfreich, um zu verstehen, wie es in der Corona-Pandemie so weit kommen konnte, dass eine Mehrheit sich unkritisch verhält, gegenüber offenbar nichts mit dem Gesundheitsschutz zu tun habenden Praktiken wie 2G, die einzig und allein Menschen zum Impfen motivieren, Klammer, natschen sollen, um den Pharmakonzernen einen warmen Geldregen zukommen zu lassen. Klammer, hier ist die Frage berechtigt, ob Menschen nicht auch Zugang zum Status des Geimpften erhalten sollten, wenn sie Pfizer-BioNTech lediglich die 30 Euro pro Impfung direkt aufs Konto überweisen, ohne noch den Umweg über eine Injektion in ihren Körper nehmen zu müssen? Aus meiner Sicht ja, damit sollten alle Seiten zufrieden sein, Klammer zu. Bei Impfungen gibt es völlig unterschiedliche Konzepte und Impfstoffe, die eingesetzt werden, die in ihrer Wirksamkeit, Nebenwirkungen und unerforschten Seiteneffekten teils radikal voneinander abweichen. Eine breitere Erforschung verschiedener Impfkampagnen und deren Sinnhaftigkeit wäre wünschenswert, unterbleibt aber, da die Politik vermutlich gut geschmiert ist durch die Pharmalobby. Wen soll das wundern bei allein 34 Milliarden Gewinn anhand der Corona-Impfstoffe? Hätte man eigentlich durch die deutlich kostengünstigere Verteilung von Vitamin D ähnliche Effekte in der Risikoreduktion erzielen können? Wie viele Menschen mussten sterben, weil diese und andere Frühbehandlungsmedikationen nicht frühzeitig erforscht und zum Einsatz empfohlen wurden und sich technikgläubige Podcaster mit Inbrunst zu Verteidigern und Propagandisten der Pharmaindustrie aufschwangen und verkündeten, eine Rückkehr zur Normalität dürfe es nicht geben, bevor nicht der Impfstoff vorläge. So bekenne ich mich hiermit auch dazu, ein partieller Impfgegner zu sein. Bei manchen Impfungen steht das Verhältnis zwischen Risiken und Nutzen einfach nicht gut genug, um eine Impfung zu rechtfertigen auf Basis der bestehenden Kenntnislage. Es ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man sieht, wie unterschiedlich allein die Impfkalender in den drei Nachbarländern Deutschland, Österreich und der Schweiz sind und wie diese über die letzten Jahrzehnte aufgebläht wurden. Follow the Science ist ein schwachsinniger Slogan, weil es nicht die Wissenschaft gibt und sich in jedem Land die Pharmalobby anders durchsetzt. In Österreich scheinbar am meisten. Dort sind die meisten Impfungen empfohlen und das passt ja auch zur jetzt eingeführten Corona-Impfpflicht. Auch die von mir geschätzte DDR hat hier nicht immer fehlerfrei agiert. So zeigt der Autor, dass dort trotz bestehender Impfpflicht die Tetanus- und Diphtheriefälle kaum zurückgingen und sogar deutlich über dem Niveau der BRD lang, wo teils weniger geimpft wurde. Das zeigt, auch in sozialistischen Staaten können Impfungen aus falschen Gründen eingesetzt werden und der Propaganda für die Überlegenheit des politischen Systems dienen, ohne dass groß auf die Sinnhaftigkeit in der Bekämpfung der Krankheiten geschaut wird. Die genannten Krankheiten wurden nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem durch verbesserte hygienische Bedingungen zurückgedrängt. Die Impfungen spielten hier fast gar keine Rolle und wurden einfach verabreicht, weil man an ihre Wirksamkeit glauben wollte. Einige interessante medizinische Wirkprinzipien wurden mir durch dieses Buch von Herrn E. Gartner verdeutlicht. Aktive Impfungen erzeugen eine Immunreaktion, bei der das Immunsystem mit einem abgetöteten oder abgeschwächten Krankheitserreger konfrontiert wird. Bei passiven Impfungen hingegen wird ein bestehendes Serum verabreicht, etwa von einem Tier, das die Immunität bereits ausgebildet hat. Alles in allem ein aufschlussreiches Buch, das aber auch einen angemessenen Schlussstrich für Tischlein deck dichs Beschäftigung mit diesem Thema ziehen kann. Denn es gibt interessantere Themen und wir werden uns nun wieder verstärkt der Politik zuwenden. Die Beschäftigung mit der Pandemie lohnt eigentlich definitiv nicht die Mühe und Zeit, so wie ich es schon ganz am Anfang in den Folgen 45 oder 46 verkündete. Leider kann man sich aber doch nicht ganz abkoppeln von den Verirrungen und Wirren seiner Zeit und muss sich einigen Fragen stellen, in welcher Gesellschaft man da eigentlich lebt. Damit endet der Text und das schlägt einen Punkt zur Frage, ja, da draußen, dieser öffentliche Raum, da kann man sich halt doch nicht ganz abkoppeln, ne? Auch wenn es gerne sollte. Ist ja doch so, muss ich mich doch anpassen und merke doch, das ist jetzt irgendwie anders mit der Pandemie. Irgendwie muss man doch mal nachdenken, was geht hier eigentlich vor sich und hat das seine Richtigkeit so? Gut, ich fand den Text ganz gut eigentlich. Davor war noch dieser Text über Trump und die liberale Herde, die durch die bourgeoisen Medienangebote geformt, genatscht wird und in ihrem Hass auf Trump bestärkt wird. Aber dann, das hatte ich damals auch schon vorgelesen, damals in diesen 60er-Folgen. Und könnt ihr da nochmal nachhören, wenn ihr interessiert seid. Jetzt gibt es wirklich nicht mehr viel zu sagen. Ich bin schon relativ am Ende. Es gibt aber noch eine Sache zu sagen. Wobei, naja. Ja doch, also diese eine Sache wollte ich hier noch vorlesen, nämlich das Lied aus Nummer 82, What I Need, hatte ich dann irgendwann in 85 oder so auf Englisch vorgelesen. Diese Lyrics sind wunderschön als Gedicht einfach. Und hier habe ich es nochmal von Google einfach auf Deutsch übersetzen lassen und kann das jetzt kurz vorlesen. Was ich brauche, John and Roy. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, um zu versuchen, ein gutes Gefühl andauern zu lassen. Bier kaufen, das ist so aufrichtig, finde ich. Wenn ich herumlaufe und über dieses fehlende Glied nachdenke. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, um zu versuchen, ein gutes Gefühl andauern zu lassen. Bier kaufen, das ist aufrichtig, finde ich. Wenn ich herumlaufe und über dieses fehlende Glied nachdenke. In meinem Dasein hier bin ich wohl müde. Schlafmangel macht mein Gehirn taub und Worte dumm, Worte stumm. Augen hängen dunkel, Blut unterlaufen, schwer zu sehen. Schwer zu lächeln, auf einer Party einen Witz machen. Schenke all den hübschen Mädchen ein halbherziges Lächeln. Weißt du, die Art, bei der man darüber nachdenkt, wie man aussieht, während man es tut. Lesen Sie es in einem Buch nach, Zeitverschwendung. Wie ein mit Süßigkeiten überzogener Valentinsgruß. Erfahrung ist das, was ich für ein gequältes Gehirn bekommen habe. Mangelndes Wissen habe ich dafür, dass ich diesen Schmerz fühle. Was sage ich, Stress wegen irgendeiner Bullshit-Aufgabe? Oh, entspann dich einfach und lass die guten Zeiten andauern. Aber bitte überreden Sie mich nicht. Bitte schmeicheln Sie mir nicht. Denn was ich sehe, muss ich sehen. Und ich starre die ganze Zeit. Also greife ich nach meinem Kühlschrank. Nimm ein Bier, um Spaß zu haben. Was ich brauche, ist in der Sonne stehen. Jedes Mal, wenn ich ausgehe, versuche ich, Spaß zu haben. Das ist alles, worum es geht. Tanzen, ach so betrunken auf meinem Höhepunkt. Sich mit Mädchen treffen, die ich noch nicht einmal eine Woche kenne. Dumm genug werden, die dümmsten Dinge zu sagen. Über die Trottel lachen, die die lächerlichsten Dinge tun. Sich über Mädchen mit Stöcken in ihren sexy Ärschen lustig machen. Ich wurde abgewiesen und stehen gelassen. Es gibt jedoch eine Sache, und das ist, dass ich ein Heuchler bin. Weil ich an genau der gleichen Scheiße teilnehme. Mich über Dinge lustig mache, die ich selbst mache. Oh nun, ich habe Spaß, genieße das. Reichtum, denke ich, aber bitte überreden Sie mich nicht, denn was ich sehe, muss ich sehen, und ich starre die ganze Zeit. Also greife ich nach meinem Kühlschrank, knacke ein Bier, nur um etwas Spaß zu haben. Was ich brauche, ist das Ding, das mein Herz höher schlagen lässt. Und was ich in dir sehe, entzündet meine Seele. Ich hoffe, du empfindest dasselbe für mich. Und ich werde es einen Tag lang spüren, wie eine Nadel in meinem Arm. Und ich werde genauso schreien, obwohl es nicht schadet. Aber ich habe diese Dinge kennengelernt, die mich belasten. Ich brauche dich. Okay, das war's. Ein Kühlschrank, das hat mich nur gerade an einen anderen Text von mir erinnert. Aber hier wollte ich eigentlich zum Schluss kommen. Aber dieser Text heißt Der Gesundheitsteilnehmer. Würde auch ganz gut passen. Das mit Corona hatte ich gar nicht geplant. Aber nein, ich muss mich auch um meine Gesundheit kümmern. Und um die Mäßigung. Sich maßvoll mäßigen. Wer das nicht beachtet, der verfällt auch beim Mäßigen noch in einen Exzess, so schrieb Epikur. Und daher kann ich hier nicht mehr weitermachen, aber merkt euch das fürs nächste Mal. Ja, einfach so am Kühlschrank stehen, da tausendmal vorbeigehen oder reinschauen, ob es was Schönes gibt für ein Bierchen oder was zu essen. Das ist dieser Gesundheitsgedanke, den wir dann irgendwann nächstes Mal nochmal aufgreifen können. Jetzt zum Ausstieg. Ja. Vielleicht kann ich dieses einfach vorlesen, ein Gedicht von Peter Hacks, das ich einfach so aufgeschlagen habe. Er redet hier über die DDR und ein Dichter Lange, der damals geflohen ist, als er mit Hacks in Jugoslawien im Urlaub war, was Hacks eben sehr geärgert hat, dass er dann nach Westdeutschland geflohen ist über Jugoslawien und Hacks hat seinen Urlaub dann abgebrochen, um zurückzugehen nach Berlin. Nicht, dass sich da Gerüchte bilden, er wollte auch abhauen. Und das hat er ihm eben nie verziehen, diesem Lange, so ein Wendehals. Und deshalb kommt er hier vor. Aber das lese ich hier kurz einfach vor als Abschluss und dann verabschiede ich mich auch schon hier von Folge 94. Ich bin Simon am sozialistischen Mikrofon in meinem Programm individualistischen Ansatz, den Sozialismus neu zu erfinden. Hier die Elbe. An kalten Kühen, die sich die Mäuler wischen, an grauen Laken, die der Nebel sponn, entlang, kurzum, an Deutschland wälzt sich zwischen Dömitz und Beutzenburg der Acheron. Die schwarzen Wasser säumt ein Hain von Rüben, und drüben, was ist dort? Es gibt kein Drüben, denn wohl hat eigene Sitte jedes Land, als Muster sich des eigenen Zwecks gegeben. Doch endet hier an dem geböschten Rand Gesittung selbst, diesseits nur gilt zu leben. Und mit mehr Wohllaut knarren hier die Kröten, als überm Fluss die Nachtigallen flöten. Dort rauchend in unabsehbarer Länge dehnt sich das asphodelische Gefild, von laschen Leuten lustlos ein Gedränge. Und welche Leere doch in all der Enge, der Lärm, der wie von Fledermäusen schrillt, enthält nichts Herzliches und nichts, was gilt. Bei den Dionysos geweihten Spielen, wo drei Poeten höchste Mittel wählend drei volle Tage nach der Palme zielen, ist ein Tag leer und ist ein Dichter fehlend. Er wiegt nicht mehr seit seinem Übergange ins Schattenreich der Schönberedte lange. Warum, o Freund, hat Charon, dessen Geiz ganz Frankfurt kennt, dich nie nach Lohn gefragt, und doch so willig dir den Kahn gestarkt, nach jenem Wesenlosen andererseits, von wo du, dir die Rückkehr zu erringen, schon Herakles sein musst, nicht nur ihn singen. Ach, Söhne ihr des Vaterlandes, immer umhegt, betreut, geschützt vor allem Raun, zu spät entwöhnt, zu selten was zu kauen, und stets der Kachelofen in dem Zimmer. So dämmert ihr heran im warmen, stillen, gleich weit entfernt von Schuld wie von Bazillen. Dann kommt und lässt euch für den Vorschuss büßen, da ihr noch bärtig an der Amme hängt, der Sturm, der etwas Festigkeit verlangt. Dann steht ihr da auf unversuchten Füßen. Ein leichter West bereits fällt solche Knaben. Insonders, wenn sie große Ohren haben. Ja, dieser kleine, segelohrige Dieb, der keine Lehre annimmt, aber jeden Gedanken klaut, der Schulden zahlt mit Reden, und hat nur den, den er belöffelt liebt, den er belöffelt lieb, der größte Hätschelhans in deutschen Landen, das Großmaul lange hat sehr kurz gestanden. Im Abend sah er die Paläste ragen, des Hades, wo Geld vorgibt, Geld zu hecken. Der Scheußlichste, rief er entzückt, der Schrecken ist auch der Ehrlichste, Tor, lass dir sagen, ein Weilchen nur bleib bei Geduld und häuslich. Es braucht nicht viel, dann ist es hier auch scheußlich. Wenn erst die Anspruchslosen jeder Richtung, das Zwergenmaß in Wirtschaft und Partei, mit einem einzig letzten Feind der Dichtung, sich einig werden, wie zu leben sei, entsteht bei uns auf andere Art dasselbe zweckmäßig triste Reich wie links der Elbe. Starrsinn machet den Dichter. Seinem Munde ist das allein, was er im tiefsten glaubt, in eigener Form zu sagen nur erlaubt. Die Tugend Starrsinn richtet ihn zugrunde, denn nicht muss wahr sein, was verboten wird. Und auch Bekenner haben sich geirrt. Weh, dass du, Genius, den Auserwählten, den du berührst, nur am Talent erhöhst. Dichter und Mensch, ein Zufall doppelt selten. Meist hat, was hochfliegt, sich vom Rest gelöst, und unhinlänglich, dünkt mich, ist verwandelt, der wie Apoll fühlt und wie lange handelt. Ihr aber, die ihr froh seid, ihn zu missen, wollet nicht irren. Dieser Wichtigmacher war wichtiger als seine Widersacher. Was dieser Schwätzer wusste, lohnt zu wissen. Musen, Hochortliche, begreift und jammert. Die Wunde schwert, der Schnitt wird nie geklammert. Des Gottes dritter Tag bleibt unbespielt, die Szene ärmer und die Sprache kleiner. Der Narr, der sich für unersetzlich hielt, hat nur in Wahrheit seinen Wert gefühlt. Er ist's. Doch ja, ihr Biedern, manchmal einer ist unersetzlich, unentbehrlich keiner. Ja, das zeichnet hier ein Sittenbild der DDR und der BRD. Damals schon der angehende, beginnende Niedergang aus Hacks Sicht in den 70er Jahren durch die Ablösung Ulbrichts, dann das Zwergenmaß in Wirtschaft und Partei und diese Angriffe auf Lange hier, diese Trennlinie der Elbe, jenseits davon gibt es gar keine Gesittung mehr. Das ist nicht wie eine Grenze früher zwischen Ländern, wo man sagen konnte, da gibt es halt auch noch eine Sitte, halt eine andere. Aber jetzt zwischen BRD und DDR verläuft wirklich diese Grenze zwischen Gesittung, die nicht perfekt sein muss in der DDR, und auf der anderen Seite völliger Amoralität. Ist völlig egal, dem Kapital, unter welchem Banner das seine Gewinne macht, völlig egal. Es kann auch sowas vorgeblich emanzipatorisch sein, wie durch die 68er dann ausgedrückt, auf die Fahnen geschrieben und schön in den Bilanzen verbucht, dass wir jetzt alle ganz autonom und authentisch sein müssen. Aber der Hades ist also dieses Todesreich der alten Griechen, und Charon war der Fährmann, der da immer die Sterblichen übersetzte, wenn sie sterben, dann heißt es, sie gehen über den Fluss in den Hades, und Charon ist der unbestechliche Fährmann, der uns schon übersetzt. Und so also bringt er das metaphorisch in Verbindung zu dieser Flucht von Lange. Aber ja, damit muss ich dann hier auch wirklich enden. Der Deutsche sitzt im Warmen, im Stillen. Deutsch ist mittelmäßig wie die Weide oder die Pappel. Was war dieser Baum, den Hax da eben? Dieser Baum, der immer den Kopf neigt im Wind, so wie der Deutsche eben. Ja. Und damit sage ich einfach Tschüss und auf Wiederhören.